Ja, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marian Katz. Ich wohne in Kärnten, bin aber kein Kärntner. Ihr werdet es mir nicht glauben, ich bin Steirer. Ich bin aus der Untersteiermark. Aber ich bin definitiv ein Steirer, nur mit slowenischer Staatsbürgerschaft und nicht mit österreichischer und mit einer anderen Sprache. Aber die Region, wo ich herkomme, ist immer noch die Steiermark. Auch in der neuen Republik Slowenien ist das die Region Steierska. Und wenn ich irgendwo außerhalb dieser Region in Slowenien bin und meinen Mund aufmache, in Ljubljana oder in Piran oder sonst irgendwo, dann sagen sie, aha, ein Steirer. Weil wir haben auch so einen ganz besonderen Dialekt. Ich bin verheiratet mit Carmen. Wir haben 6 Kinder. Eine davon habe ich mitgenommen heute, weil die Sarah, sie wohnt in Wien und sie fährt nachher von Bruck nach Wien. Sie hat uns besucht in Kärnten und ich habe sie gefragt, ob sie mit will. Und 7 Enkelkinder. Wir beide, Carmen und ich, sind genauso wie Damaris und Samuel, Mitarbeiter vom Forum Wiedenest, also ich bin mit Forum Wiedenest in Österreich seit 2006, vorher war ich anders in Österreich. Genau, das Projekt, was ich gestartet habe in Villach, das ist die Westbahnhoffnung. Die Westbahnhoffnung, früher hieß es Tabea und wie ihr seht, das ist jetzt 21 Jahre, ist ein bisschen geschummelt, das ist in 2 Wochen, glaube ich, 21 Jahre, aber es ist fast 21 Jahre. Diese Dinge sind entstanden, weil in dem Land, wo ich herkomme, 1991 der Krieg ausgebrochen ist und ich habe von 1991 bis 1999 sehr viel im ehemaligen Jugoslawien humanitär gemacht. Das hat mich auch sehr geprägt. Ich war von 1995 eben 3 Jahre sehr stark in Bosnien engagiert. Und habe weil Bosnien war eines der Republiken, der ehemaligen Republiken, die am stärksten vom Krieg betroffen waren. Und dieses ganze Elend und all diese Dinge, das hat mich einfach sehr, sehr mitgenommen. Und ich habe dann einfach irgendwo gemerkt, dass Diakonie oder die Dienst an Armen und diese ganzen Sachen, dass das nicht etwas ist, was man im Evangelium anhängt, sondern kommt aus dem Herzen Gottes. Und das wäre eine eigene Predigt, die man darüber hält, aber es gibt so viele Stellen, wo Gott das so explizit sagt, vor allen Dingen im Alten Testament, wie er sich das vorstellt, wie er Gerechtigkeit will, wie er will, dass wir das Brot miteinander teilen, brecht das Brot in Armen und all diese Dinge, kümmert euch um die Waisen und Witwen, ist eine Aufforderung im Neuen Testament genauso, aber auch im Alten. Gott hat da einfach unglaublich, also für mich persönlich, unglaublich, eine unglaublich schöne Sicht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Als das halt zu Ende war, war die Frage, ich war ja schon in Österreich, was jetzt? Und ich wollte eigentlich nicht zurück nach Deutschland. Meine Frau ist Deutsche, sie wollte nicht nach Slowenien, das hätte ich am liebsten gemacht, aber sie wollte nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind nach Kärnten gezogen, eigentlich hauptsächlich, um grenznah zu sein. Dann bleiben wir halt in Kärnten. Und die Frage ist, was jetzt? Und dann haben wir uns entschieden, aus dieser Sache heraus im Jahr 2000, kannst du mal weiterklicken? Am 28.10., das ist ja in 2 Wochen, ne? Oder in 3 Wochen, am 28.10. haben wir uns entschieden, eben dieses Projekt zu starten. Ich habe 3 Jahre für dieses Projekt gebetet und ich wollte immer wieder gerne so etwas machen, weil es mir so am Herzen lag, die Menschen am Rande der Gesellschaft in Villach einfach irgendwie zu erreichen, ihnen einfach zu dienen und ihnen einfach die Liebe Gottes nahe zu bringen. Ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der kochen kann, weil ich kann es nicht. Und sonst hätte ich es alleine gemacht, aber das war irgendwie so von Gott gewollt. Und ich habe das versucht, aber all meine Kinder sind Zeugen, wenn meine Frau krank war oder sonst irgendetwas und ich gekocht habe, selbst nach Kochbuch, das war immer eine Katastrophe. Das ging einfach nicht. Also die Arbeit hätte nie funktioniert, wenn wir nicht jemanden gehabt hätten, der gekocht hätte. Und dann endlich meldet sich jemand und sagt, wenn du das machst, ich koche für dich. Und so haben wir angefangen, am 28.10. einmal im Monat Gulasch zu kochen. Und nie im Traum hätten wir daran gedacht, dass daraus so eine große Arbeit geworden wäre. Wir waren drei Menschen, als wir angefangen haben, einmal im Monat Gulasch zu kochen. Einen Monat später haben wir gleich schon eine Kleiderkammer gemacht. 2004 haben wir kein Geld mehr gehabt, um die Räume zu bezahlen. Die waren sehr teuer. Und dann standen wir auf der Straße. Mittlerweile haben wir schon 14 täglich gekocht und wir wussten nicht, wie wir das machen sollten. Und dann hat uns ein Pfarrer, machst du noch weiter, ein Pfarrer von der evangelischen, von der katholischen Kirche, ein Bild weiter bitte, das ist eine ganz bekannte Kirche in Villach, der hat das toll gefunden, was wir machen und hat uns seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und hat gesagt, mach das hier in der Kirche. War ein toller Raum. Das Problem war, dass wir keine richtige Küche hatten, sondern so eine Platte. Man musste zu Hause kochen. Das Anfahren, warm halten. Wir hatten keine Kleiderkammer mehr, wir haben eine Garage gemietet, wir haben alles in Kisten und Koffer gepackt, angefahren, aufgebaut und wieder abgebaut. Und das war sehr mühsam. Und von 2004 bis Ende 2006 haben wir intensiv nach anderen Räumlichkeiten gesucht, aber es war einfach nichts zu finden, was wir zahlen konnten. Und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben lieber ihre Räume leer stehen lassen, als sie für eine karitative Einrichtung vielleicht, sagen wir mal, für 6.000, 7.000 Schilling zu vermieten. Das war es ihnen nicht wert. Und das war echt frustrierend. Und dann hatten wir mal so ein Treffen gehabt. Wir waren jetzt schon ein paar mehr Mitarbeiter. Und dann hat mich eine Ehrenamtliche gefragt und hat gesagt, wo würdest du denn gerne hin, wenn du die Wahl hättest? Und dann habe ich gesagt, naja, der Westbahnhof, der alte Westbahnhof in Villach, der steht schon so lange leer und der wird überhaupt nicht genutzt. Und da haben sich schon so viele drüber aufgeregt, dass der nicht genutzt wird, sondern leer steht. Das wäre ein tolles Objekt. Und dann hat sie gesagt, ich schreibe den Infrastrukturminister. Und der damalige Infrastrukturminister war der Werner Faymann. Der ist ja dann später Bundeskanzler geworden. Und sie hat diesem Werner Faymann einen Brief geschrieben, den hat sie mir zum Glück erst im Nachhinein gezeigt. Wo sie ihm einfach auffordert und sagt, dass er als Bundespräsident so ungefähr auch verpflichtet ist, sich um die Armen zu kümmern und dass er auch Gott gegenüber eine Verantwortung hat. Und also ich habe das schon ziemlich steil gefunden, als sie mir nachher gezeigt hat. Aber, kannst du weitermachen? Aber er hat reagiert. Und 14 Tage später nach diesem Brief, den sie geschrieben hat an den Werner Faymann, ruft die ÖBB mich an und sagt, wir hätten Räume bei euch im alten Westbahnhof. Die waren wirklich sehr erschwinglich. Das war im ersten Stock. Das war alles sehr, sehr eng. Es waren so knapp 60 oder 70 Quadratmeter. Wir haben immer so 50 Gäste gehabt. Manche mussten im Stehen essen. Wir haben so eine ganz kleine Küche gehabt, die haben wir geschenkt bekommen. Das war eine Riesenherausforderung, dort 120, 130 Essen zu kochen. Also das war echt ein Wunder. Manchmal war es lustig. Einmal hat die Grüne Partei bei uns gekocht und da habe ich das erste Mal so richtig Basisdemokratie verstanden, weil da ging es um Erdäpfelgulasch, wie der gemacht wird. Und ich habe gleich gedacht, der Koch springt gleich aus dem Fenster, weil das wurde alles debattiert, wie die Erdäpfel geschnitten werden und wie das. Und das war, und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist Basisdemokratie. Interessant. Genau. Und dann ist uns das alles viel zu eng geworden. Und die ÖBB hatte mir eigentlich versprochen, dass wir die entscheidenden Räume im Erdgeschoss bekommen. Wenn du mal weitermachst, genau das ist der ganze Westbahnhof. Und wir haben alles, was frei war, gemietet mittlerweile. Also und neben dem Westbahnhof noch drei Büroräume. Das ist jetzt alles, was frei war, haben wir angemietet. Und da ist eine Halle, die ist unsere Speiseraum und die ist von innen auch unter Denkmalschutz. Also das ganze Gebäude ist unter Denkmalschutz und das konnte man nicht umbauen, behindertengerecht umbauen. Deswegen hat die ÖBB einen neuen Westbahnhof gebaut, ein bisschen vorher. Und das Gebäude konnten sie aber nicht abreißen, weil es eben denkmalgeschützt ist. Und eigentlich war das schon abgemacht und dann ist es aber so gewesen, dass ein Mann oder eine Person, die sehr viel Geld hatte, die wollte diesen Westbahnhof im unteren Bereich umbauen zu einem Art Wiener Kaffeehaus. Also wenn ihr den Westbahnhof mal seht, der hat wirklich Charme. Und die Halle auch. Und da waren alle Verträge unterschrieben. Und dann habe ich angefragt und habe gesagt, also eigentlich hatten sie uns das versprochen. Und dann hat man mir gesagt, haben sie das schriftlich? Ich sage, nein, habe ich nicht. Ja, dann tut es ihnen auch leid, weil das ging ja um viel Geld. Und da war ich echt frustriert. Und wir haben dann gedacht, okay, vielleicht haben wir Gottes Stimme nicht richtig gehört. Und ein Freund von mir sagt aber, lasst uns hier bleiben, lasst uns beten, lasst uns hier bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott diese Arbeit hier macht. Und dann habe ich ihm gesagt, Rudi, denk mal nach, der hat so viel Geld, der Typ, wir haben das nicht. Aber er sagt, trotzdem. Und nach einiger Zeit, auf einmal ist das geplatzt. Alle Verträge waren unterschrieben, aber das Denkmalschutzamt, deswegen ist das Denkmalschutzamt in Österreich in großen Ehren bei mir, hat diese Pläne verhindert. Nein, haben sie gesagt. Unmöglich, das wird nicht gemacht. Und dann bin ich sofort zur ÖBB und habe gesagt, wie schaut es jetzt aus? Und dann haben sie gesagt, okay, können Sie alles mieten. Und dann haben wir alles gemietet. Und dann wollten sie uns die Halle nicht vermieten, weil sie gesagt haben, weil man die nicht heizen kann. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie das meine Sorge sein. Und dann habe ich mit dem Denkmalschutzamt gesprochen und habe ihnen erklärt, was wir machen wollen. Und alles in der Halle ist unter Denkmalschutz, außer sechs Spanplatten. Und auf diese sechs Spanplatten durften wir unsere Heizung montieren. Und der Chef von der ÖBB Kärnten und Steiermark hat zu mir gesagt, wortwörtlich, Herr Katz, Sie machen mir Angst. weil das alles genehmigt worden ist. Genau. Und mittlerweile ist es so, mach mal weiter. Mittlerweile ist es so, dass wir von Dienstags bis Sonntags offen haben. Wir haben 7 Leute angestellt und wir haben über 70 ehrenamtliche Mitarbeiter, die bei uns mitmachen in irgendwelchen Bereichen. Und wir haben immer in Sachen, wo wir Not hatten, auf einmal immer irgendwie einen ehrenamtlichen Mitarbeiter bekommen. Wir haben die Räume umbauen müssen und dann wollte die ÖBB, dass wir das mit einem Architekten machen. Und dann habe ich mir gesagt, wo sollen wir denn jetzt einen Architekten herkriegen? Also einen Architekten wird man vielleicht noch kriegen, aber wie sollen wir den bezahlen? Der macht das ja nicht umsonst. Und auf einmal steht eine Frau vor mir und sagt, sie hat von unserem Projekt gehört, sie würde gerne mitarbeiten, aber sie kann nicht kochen, sie ist Architektin. Und ich sage, ja, herzlich willkommen. Und dann hat sie alles mit der ÖBB abgewickelt und die ÖBB hat mir nachher noch einen Brief geschrieben, hat gesagt, das war so toll mit Ihnen zu arbeiten, weil die Architektin hat alles super vorbereitet, das war alles fantastisch. Und das sind so Dinge, die wir erleben am Westbahnhof. Wir arbeiten sehr, sehr niederschwellig, das heißt, bei uns braucht man keinen Nachweis, dass man bedürftig ist, man braucht nichts vorzuweisen. Ich habe immer gesagt, selbst der Herr Glock könnte bei uns essen, wenn er 10 Euro sparen könnte, ist auch herzlich eingeladen, wird er natürlich nicht tun, obwohl unser Essen sehr gut ist. Und wir versuchen Menschen zu begleiten, wir betreuen Menschen, wir machen Präventionsarbeit in Schulen und das ist nicht nur so, dass wir in Schulen gehen, also jetzt Corona war natürlich ein Riesenproblem, aber, ihr seid ja richtig Hightech und, ja, fantastisch. War natürlich ein Riesenproblem, aber mittlerweile ist das wieder möglich und vor allen Dingen, was wirklich schön ist, ganze Schulklassen kommen zu uns. Manchmal haben wir Tage, wo wir 3 Schulklassen aus Villach bei uns am Westbahnhof haben und dort stellen wir die Arbeit vor, machen Präventionsarbeit und solche Dinge. Obdachlosenmeldung, wisst ihr, was das ist, eine Obdachlosenmeldung? Das heißt, wenn du in Österreich keine Meldeadresse hast, dann fällst du durchs System. Du hast einfach keine Chance auf Pension, keine Chance auf eine Arbeit zu finden, du hast keine Chance, Notstand oder sonst irgendetwas zu bekommen. Deswegen ist vom Gesetzgeber die Möglichkeit, dass solche Vereine wie wir Menschen eine Postanschrift geben. Und mit dieser Postanschrift können sie dann zum AMS gehen, Arbeit suchen oder sie können sich eine Wohnung suchen oder sie können eben, was haben wir auch, Pensionisten, die auf einmal obdachlos geworden sind, die haben dann ihre Pension weiter beziehen können, weil sie bei uns sowas hatten. Das ist keine richtige Wohnanschrift, sondern nur eine Postanschrift. Wir haben ganz viele Praktikanten von der Fachhochschule, von der Uni und natürlich auch vom Missionshaus Wiedenest. Wir haben jetzt einen Vertrag mit dem Forum Wiedenest. Wir können pro Jahr vier FSJler, also freiwilliges soziales Jahr, können wir bekommen. Und das Schöne daran ist, dass alle Kosten die Bundesrepublik Deutschland übernimmt. Das ist, also wir haben jetzt zwei gehabt für ein halbes Jahr. Es war eine tolle Sache mit den beiden. Und das Lustige ist, dass sie waren erst in Griechenland und dann waren sie das zweite halbe Jahr bei uns. Und sie sind gekommen, um zu bleiben. Die sind jetzt beide in Österreich geblieben. Der eine studiert soziale Arbeit und der andere studiert Psychologie. Die wollten gar nicht mehr zurück. Das ist wirklich sehr nett. Und jetzt nächste Woche kriegen wir einen Jahrespraktikanten, einen Bibelschüler von Forum Wiedenest, der erstmal für ein Jahr und dann aber die Option, dass er eben auch als Missionar bei uns nach Villach kommt. Dann machen wir Arbeitstrainings für Leute, die BFI und solche Sachen haben wir immer wieder Menschen da. Und zwei von denen haben wir sogar übernommen, die bei uns Arbeitstraining gemacht haben. Bei den einen war es ganz lustig, das war ein Langzeitarbeitsloser. Und der Trainer von ihm, der unsere Einrichtung sehr, sehr gut kennt und uns sehr, sehr schätzt, hat gesagt, wenn du nur einen Tag am Westbahnhof arbeitest und dann sagst, das ist nichts für mich, dann lasse ich dich für immer in Ruhe. Und der hat dann einen Tag bei uns gearbeitet, dann waren es 3 Wochen, dann waren es 3 Monate und jetzt ist er schon 2 Jahre bei uns. Und ist ein ganz wertvoller Mitarbeiter. Alle unsere Mitarbeiter, die wir übernommen haben, einen haben wir direkt von der Straße eingestellt. Das sind alles wertvolle, super Mitarbeiter. Also es gibt niemanden am Westbahnhof, den wir durchziehen oder so. Das sind alles Menschen, die sich voll hingeben. Und ich frage mich, weil haben eigentlich nichts zu tun mit dem christlichen Glauben, diese beiden. Aber ich frage mich, was läuft in unserem System falsch, dass Menschen, die eigentlich so arbeitswillig sind, in der ersten Arbeitswelt nicht zurechtkommen? Ist es der Druck, der da ist? Ich weiß nicht. Wenn jemand mal eine Antwort hat, kann er mir mal sagen. Ich verstehe es nicht. Muss dann einfach nur die Atmosphäre passen, dass die Leistung stimmt? Wenn das so ist, dann müsste man über manche Dinge in unserer Gesellschaft schon nachdenken. Genau. Gut, das ist dann eben nur, was wir so machen. Das ist ein bisschen unser Essen. Da seht ihr, also das ist jetzt nicht so, dass man eine Suppe kriegt, sondern gerade die Ehrenamtlichen, wir haben Samstag, Sonntag immer nur Ehrenamtliche, die kochen, die geben sich da voll rein. Rechts oben, diese Jugendlichen, das war eine Schulklasse, das ist eine CAS, eine Schulklasse, die hat ihr Kochen in den Westbahnhof gelegt und hat mit 30 waren die da, eine Gruppe hat gekocht, eine hat dekoriert, eine hat ausgeteilt. Das war ganz super. Und in den Sommermonaten grillen wir am Bahnsteig, weil der Bahnsteig ist ja außer Betrieb und der ist ganz lang, ist glaube ich 150 Meter lang oder so, und wird gegrillt. Und da haben wir dann schon manchmal bis zu 100 Leute da gehabt zum Grillen. Und das ist super. Dann haben wir die donnerstags und sonntags kostenlose Lebensmittelausgabe. Im Radius von 120 Kilometern fahren wir Geschäfte ab, mit denen wir einen Vertrag haben, sammeln die Lebensmittel ein und geben sie dann donnerstags und sonntags kostenlos weiter. Nach Corona ist das dramatisch angestiegen. Also wir haben eine Zeit gehabt, wo wir echt ein Problem hatten. Und es ist nicht schön, wenn Menschen da sind, die einfach Lebensmittel brauchen und du musst sagen, da eins, mehr haben wir nicht. Das war echt ein Gebetsanliegen, aber Gott hat das so verändert, dass wir mittlerweile echt genügend Lebensmittel bekommen, die wir weitergeben können, weil die Zahl wirklich sehr dramatisch angestiegen ist. Während die Zahl, die Leute zum Essen kommen, weniger geworden sind, wahrscheinlich weil viele Angst haben, sich anzustecken. Wir haben in den ganzen Lockdown, außer im ersten, haben wir immer offen gehabt, also nicht versteckt, sondern ganz offiziell. Ich habe der Landesregierung geschrieben und ich habe dem Magistrat geschrieben. Ich habe gesagt, wir haben gesehen, der Lockdown ist für unsere Menschen eine Katastrophe. Ich habe immer wieder den Herrn Kurz zitiert, wo er so schön sagte, bitte bleiben Sie zu Hause. Und ich habe mir gedacht, Herr Kurz, wenn du keins hast, was machst du denn dann? Es gibt nämlich genug Menschen, die haben kein Zuhause. Wo sollen die denn hin? Die leben auf der Straße. Und es ist uns erlaubt worden. Also wir haben oft die Polizei da, weil sie irgendjemanden suchen, der Haftantritt hat oder der einen eingeschriebenen Brief, bringen sie vorbei oder sonst irgendetwas. Und niemand hat sich da beschwert, sondern es ist einfach akzeptiert worden. Nur, und dafür bin ich Gott sehr dankbar, wenn wir ein Cluster geworden wären, dann hätte die Presse uns vernichtet. Und wenn du manchmal bis zu 150 Menschen auf der Lebensmittelausgabe am Bahnsteig hast, da kannst du nicht ordnen. Wir haben natürlich, wenn man reingeht, Maske und Desinfektion und so weiter. Aber jedes Mal, wenn ich darauf den Bahnsteig, wenn ich die Lebensmittelkarten ausgeteilt habe, wir haben so Karten, 1, 2, 3, 4 und so, dann habe ich immer gedacht, boah Gott, du bist so gnädig, dass du uns bewahrst, dass wir kein Cluster bekommen und dass niemand sich bei uns angesteckt hat. Das ist echt der Hammer. Genau. Dann haben wir dreimal in der Woche kostenlose Kleiderabgabe. Und Gewand bekommen wir mittlerweile so viel und so Gutes, dass wir viel zu viel haben. Und wir haben dann jetzt verschiedene Kooperationen mit jemandem aus der Slowakei, der kommt und Sachen holt. Der ist Missionar unter den Romas. Die Romas ist ja eine der am meisten gehassten Volksgruppen in Europa und auch in der Slowakei. Und wir sind sehr dankbar für diese Kooperation. Der kommt, also jetzt mit Corona bedingt war es schwierig, aber jetzt, wo er fahren konnte, war er schon dreimal da und nimmt die Sachen gerne mit und verteilt sie unter den Romas. Wir haben Kooperation mit Serbien und Bosnien, wo wir das dann weitergeben. 2000, das ist unser Landeshauptmann übrigens neben mir, 2015 haben wir für unsere Arbeit den Kärntner Menschenrechtspreis verliehen bekommen und das war einfach eine große Ehre, aber nicht für mich, sondern für Gott. Einfach, dass das Land Kärnten das so wertschätzt, dass sie uns diesen Preis verliehen hat. Gut, es waren auch 10.000 Euro, die wir gewonnen haben, aber trotzdem. Und es war ein Riesengeschenk, dass ich vor der ganzen Landesregierung in Kärnten, ich hatte 10 Minuten Zeit zu reden und ich habe 10 Minuten ihnen das Evangelium erzählen dürfen, im Kontext mit der Westbahnhoffnung. Und das war echt ein Riesengeschenk, eine Riesenwertschätzung. Und das hat mich so gefreut, dass wir als christliche Organisation, die bewusst betet, die bewusst mit den Menschen die Bibel liest, so eine Wertschätzung bekommen von der Gesellschaft. Und wir hatten 2019 ein ganz, ganz schwieriges Jahr, wo die Stadt Villach im Gemeinderat sich mit uns beschäftigt hat, weil wir wirklich, eigentlich habe ich gedacht, wir schaffen das Jahr 2019 nicht. Und dann haben sich alle politischen Parteien in der Stadt Villach ausgesprochen, haben gesagt, wir wollen, dass es die Westbahnhoffnung in Villach gibt. Und das war so schön, zu sehen, dass wir im Auftrag Gottes eine Arbeit machen und die Gesellschaft schätzt das, wertschätzt das. Und eigentlich, gut, vielleicht können sie ihm nicht die Ehre geben, weil sie ihn nicht kennen, aber trotzdem, für mich ist das irgendwo, alles wird einfach weitergeleitet, umgeleitet auf Gott. Gott hat das möglich gemacht und niemand anders. Das war es dann eigentlich schon, kann man eigentlich ausmachen. Und ich habe dann so einen Flyer mitgebracht. Ich habe mir erlaubt, euren Tisch da zu missbrauchen. Einmal so einen kurzen Flyer, wo alles drinsteht, was wir machen. Dann habe ich einen Flyer Aktion 1000. Das ist 2019 entstanden. Wir haben einen ehrenamtlichen Polizisten und der hat gesagt, wenn wir 1000 Leute finden, die uns monatlich 20 Euro spenden, dann sind wir aus dem Schneider. Das ist so diese Donut-Geschichte. Man muss nicht 20 Euro spenden. Wir haben viele, die spenden uns nur 5 Euro. Und wir sind noch weit weg von diesen 1000. Also wenn jemand ein Projekt sucht, wo er uns unterstützt, oder es gibt auch verschiedene Gemeinden in Österreich, auch evangelikale Gemeinden, die uns auch monatlich unterstützen, also auch als Donut fungieren, könnt ihr euch das gerne mitnehmen. Und ansonsten alles über unsere Homepage. Dort gibt es auch unseren Informationsbrief, den kann man dort anklicken, wenn man ihn haben möchte. Was auch wichtig ist, oder was noch wichtiger ist, ist unser Gebetsbrief, aber den kann man nicht anklicken. Wenn jemand für uns beten möchte, konkret für unsere Arbeit in Villach, dann müsste er an Office eine E-Mail schreiben und sagen, ich möchte auf Mailchimp Gebetsliste. Es ist jetzt mit dem Datenschutz immer alles so kompliziert und schwierig. Genau. Die Arbeit selber kostet uns, also wir haben Als wir angefangen haben am Westbahnhof, haben wir 12.000 Euro im Jahr gebraucht. Mittlerweile sind wir, also letztes Jahr waren wir bei 260.000 Euro, die die Arbeit kostet. Und das ist eine Zahl, da wurde mir dann schon ganz schwindelig. Ich denke, so viel Geld. Und dann hat Gott uns auch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin geschenkt, die eine Koryphäe ist in sozialer Arbeit und in diesen ganzen Sachen. Und sie hat für den Bürgermeister ausgerechnet, was die Arbeit der Stadt Villach kosten würde, wenn wir zumachen würden und die Stadt Villach würde das übernehmen. Also wir sind bei 240.000. Es wären mindestens 750.000, was es der Stadt Villach kosten würde. Aber sie sagte eher 1 Million, was wir durch das Ehrenamt leisten. Also nicht ich, aber ich bin nicht ehrenamtlich. Aber das ist unglaublich preiswert, was wir da tun, und sehr, sehr effektiv. Genau. Darf ich fragen, wer von euch schaut denn Bibel-TV? Gibt es da Leute, die Bibel-TV schauen? Okay. Wenn ihr da mehr über mich wissen wollt, ich bin am Mittwoch in Hamburg und Bibel-TV macht eine Sendung mit mir und da ist dann meine ganze Lebensgeschichte auch dabei. Gut. Ja, und danke, dass ich einfach frei auch den Predigtext wählen durfte. Ich tue mich immer leichter, über etwas zu predigen, was mich beschäftigt. Das andere ist auch wichtig, aber Dinge, die mir einfach gerade wichtig sind oder die mich bewegen oder wo ich einfach wirklich ganz, ganz drin bin. Und eins davon ist eben dieser Psalm 62. Der hat auch ganz, ganz viel mit unserer Arbeit zu tun, die von Anfang an immer auf Glauben basiert hat. Also wir haben nicht einmal so viel Geld gehabt, dass wir irgendwie sagen könnten, okay, wir haben jetzt für ein Jahr das Projekt gesichert. Selbst am Anfang nicht, auch wo es nur um 12.000 Euro ging, hatten wir auch nicht. Und all diese Dinge haben wir immer im Glauben erwartet. Und wir haben uns immer wieder Gott zugewandt und haben Entscheidungen getroffen, die einfach nicht wirtschaftlich waren. Ganz sicher. Also den Mark, den wir dann angestellt haben, dafür hatte ich kein Geld. Aber dieser Junge, der war langzeitarbeitslos, Depression und blüht auf in unserer Arbeit. Und ich habe einfach gewusst, Gott will, dass wir ihn nicht zurückschicken in seine Depression. Nicht wegen dem Geld. Und ich habe ihm gesagt, Marc, wir haben kein Geld, aber das ist nicht der Grund, das will ich nicht nehmen. Ich bin davon überzeugt, Gott wird irgendwas schenken. Und wir hatten überhaupt nichts. Und wir haben ihn trotzdem angestellt. Und dann habe ich halt irgendwie gebetet und dann hat Gott mir gesagt, ruf die Vizebürgermeisterin an, die ist für Soziales zuständig. Dann habe ich sie angerufen, dann habe ich ihr den Fall erklärt und ich bin per Du mit ihr. Und ich würde sagen, was würdest du an meiner Situation machen? Würdest du ihm wegen fehlender Finanzen wieder in seine Depression schicken oder würdest du ihm eine Chance geben? Und dann hat sie gesagt, das geht ja gar nicht, der braucht eine Chance. Und dann hat sie gesagt, irgendwo werde ich das Geld auftreiben. Und dann hat sie tatsächlich ein Jahr sein Gehalt die Stadt Villach übernommen und finanziert. Und aber das haben wir mal vorher nicht gewusst. Wir haben ihn angestellt, ohne das zu wissen. Und der Psalm 62 ist so ein toller Psalm, der mir immer sehr, sehr viel Hoffnung und sehr, sehr viel Mut gibt. Die Psalmen sind sowieso etwas ganz Besonderes. Am schönsten hat es der Sänger von U2, der Bono, auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich mag den. Ich mag U2. Oder die alten Sachen. Und er hat mal gesagt in einem Interview, er mag keine Gospels. Ist immer, oh, happy day und so. Sondern er mag die Psalmen, das ist Blues. Das ist das Leben. Ne? Da ist es dann, Gott, warum geht es mir so schlecht und den Gottlosen geht es so gut? Was ist da los? Und David schüttet sein Herz aus. Und dann kommt er aber immer wieder an diesen Punkt, wo er dann zu sich selber sagt, nein, ich will an dir festhalten. Das ist fast ein Schema durch die Psalmen. Und das ist auch so ein bisschen bei diesem Psalm 62. Ich habe jetzt die Elberfelder Übersetzung, weil sie einfach für mich die schönste ist an der Stelle. Da heißt es, Nur auf Gott, also Vers 2, nur auf Gott vertraue still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Festung. Und dann, das ist das Besondere an der Elberfelder, ich werde kaum wanken. Wörtlich heißt es nicht viel wanken. Also ich werde nicht viel wanken. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Weil das ist eben ein Stück weit, betrifft uns das. Ich will euch erklären. Wir alle sind davon überzeugt, wir haben Jesus mal unser Leben gegeben, wir haben Gott unser Leben anvertraut, wir haben gesagt, wir wollen einfach Gott vertrauen, wir wollen mit ihm unterwegs sein. Wir haben natürlich auch gewisse Erwartungen an Gott, wie unser Leben sein sollte, dass Gott uns segnet, ist alles ganz gut und alles klar. Und wir gehen in den Gottesdienst und wir sagen, ja, wir sind hier, weil wir auf Gott vertrauen. Aber dann kommen manchmal Dinge in unserem Leben, die sind ganz anders. Ein guter Bekannter von mir, der hat Ostersonntag Bauchweh bekommen und die wurden immer schlimmer. Und dann geht er ins Krankenhaus, dann behalten sie ihn da und dann stellen sie fest, er hat Krebs, schlimmen Krebs, 52 Jahre alt. Und lange Christ und immer irgendwo also mir persönlich ein Vorbild, auch als Mensch. Und immer gesagt, ja, wir vertrauen auf den Herrn und diese ganzen Sachen. Und jetzt kommt diese Geschichte. Und dann kommen Gedanken. Was wird mit meiner Frau? Was wird mit meinen Kindern? Warum? Ich bin eigentlich noch so jung. Ist Gott irgendwie böse auf mich? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und diese Gedanken kamen bei ihm. Und er kam ins Wanken. Also nicht in dem Wanken, dass er sagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Aber ihm ist schwindelig geworden, geistlich. Kennt ihr das? Auf einmal kommen Dinge in deinem Leben, die kriegst du nicht auf die Reihe. Die hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das kann so plötzlich kommen. Ich habe als 17-Jähriger mit einem Menschen über das Evangelium gesprochen. Und während wir so sprachen, kamen wir auf die Bergpredigt und dann hat er gesagt, stimmt das, dass man die andere Wange auch hinhalten muss? Ich sage, ja, das steht in der Bibel, Jesus hat das gesagt, so ganz naiv. Und in dem Augenblick hat er mir einen in den Magen gehauen, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Das hat so wehgetan. Und er hat gesagt, so, du darfst nicht zurückschlagen. Das war jetzt auch kein Problem für mich, weil ich habe echt darum gekämpft, dass ich nicht umfalle. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, es gibt Dinge, wo es uns einfach schwindelig wird. Auf einmal können Sachen in unserem Leben kommen, mit denen wir einfach nicht gerechnet haben. Da könnte ich euch einige aufzählen, wo du einfach so ins Wanken kommst, wo du das denkst, verstehe ich nicht Gott. Das verstehe ich nicht. Und dann muss man das irgendwo auf die Reihe kriegen, wieder geordnet kriegen. Und dann sind diese Worte, die der Paulus schreibt, die werden dann einfach so präsent, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann bist du bei der Herausforderung, dass du einfach rational sagen kannst, es dient mir eigentlich nicht zum Besten. Ich kann das nicht sehen. Und dann bist du in der Herausforderung zu sagen, ich vertraue aber dem Wort Gottes. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Herausforderungen nicht. Ich verstehe die Umstände nicht. Ich weiß nicht, warum ich in so eine Situation gekommen bin. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass Gott das nicht so sieht, so, ich muss dich jetzt bestrafen. Diesen Gott sollten wir wirklich hinter uns lassen. Sondern, dass einfach Gott den ganzen Zusammenhang hat. Und dann ist es eine Glaubensentscheidung, dass ich sage, Gott, egal wie meine Umstände sind, ich entscheide mich, dein Wort zu glauben und dir zu vertrauen. Und David geht dann weiter, das lese ich jetzt nicht vor, aber er kommt dahin, dass er Gott sein Herz ausschüttet, dass er ihm sagt, was ihn stört und. Und er sagt ihm das und ich verstehe das nicht. Und das, warum ist das so? Und so weiter. Und die haben gefallen an der Lüge und die haben dies und haben jenes und dies und das. Und dann irgendwann kommt er zu dem Punkt in Vers 6, wo er dann diese Entscheidung trifft. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Und jetzt, ich werde nicht wanken. Er ist fest. Und das ist so schön. Kaum wanken, nicht wanken. Und das ist dieser Prozess, durch den wir gehen. Wisst ihr, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Jesaja 50 gelesen habt, und das ist so wunderschön in der Hoffnung für alle, wo es im Jesaja 50 heißt, vertraut auf den Herrn. Selbst wenn ihr keinen Hoffnungsschimmer seht, wisst ihr, wie irre das ist? Mensch, der keine Hoffnung mehr sieht, kein Hoffnungsschimmer. Man vertraut doch in der Regel immer, wenn man noch ein klein wenig Hoffnung hat. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Das kennt ihr doch, ne? Aber wenn noch nicht mal ein Hoffnungsschimmer ist, was macht das für einen Sinn? Aber der Jesaja fordert uns auf. Haltet trotzdem fest an dem Herrn. Jesaja 50. Kapitel 50. Vers weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber hier 50 findest du sofort. In der Hoffnung für alle steht das nur so. Nur in der Hoffnung für alle. Genau. Oder der Paulus im 2. Korintherbrief. Das finde ich auch so schön. Wie heißt es da? Keinen Ausweg sehend und dann? Aber nicht ohne Ausweg. Und das ist fantastisch. Und das kann ich euch sagen, das habe ich in dieser Arbeit mit der Westbahnhoffnung immer und immer wieder erlebt. Ich könnte euch da so viele Dinge erzählen. Ich war jetzt im September war ich in Wien eingeladen, in der Tulpengasse, glaube ich, heißt die. Und da habe ich mal eine Gemeindefreizeit gemacht und hat mich einer gefragt und hat gesagt, hast du endlich dein Buch geschrieben? Ich sage, nein, ich habe noch keine einzige Zeile geschrieben, ich habe einfach keine Zeit. Er sagt, schreib dein Buch. So viele Dinge, wo einfach Gott so eingegriffen hat, wo man einfach auf ihn vertraut und dann einfach merkt, Gott ist einfach phänomenal. Vielleicht kann ich euch eins Beispiel, wenn ihr Zeit habt, eins erzähle ich euch, weil das ist so schön. Wir haben mal wieder so eine Phase gehabt, wo wir kein Geld hatten und mein Mitarbeiter und ich, wir haben gesagt, wir beten jetzt drei Wochen, dass Gott uns in diesen 3 Wochen das ganze Geld gibt für das restliche Jahr. Das war im November, das waren 15.000 Euro, die gefehlt haben. 3 Wochen. Dann haben wir 3 Wochen gebetet, jeden Tag haben wir dafür gebetet und naja, wenn am ersten Tag nichts passiert, ist ja nicht so schlimm, aber es passiert am ersten Tag nichts, am zweiten Tag nichts, am dritten Tag nichts, kurzum. Am letzten Tag in der Früh kommen wir zusammen und er fragt mich, ist was passiert? Ich sage, nein, nichts. Was machen wir denn jetzt? Wir haben gesagt, 3 Wochen. Tja, ich sage, ich weiß es nicht. Dann haben wir uns einfach hingesetzt und gebetet und dann ruft eine Mitarbeiterin an und sagt, du, hier sind 2 Menschen, die möchten dir eine kleine Spende geben. Und dann habe ich gedacht, naja, Jesus, irgendwas hast du vielleicht falsch verstanden, weil wir brauchen 15.000 Euro und nicht eine kleine Spende. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme dann. Also ich war echt irgendwie frustriert. Und dann sitzen die da bei mir im Büro und dann erzählen die so viel. Und ich denke, ja, jetzt holt eure 200 Euro doch da raus, weil ich muss da wieder hochgehen. Wir müssen um 15.000 Euro beten. Also ich war ein bisschen unrund. Und dann haben sie endlich dann gesagt, so, dann will ich Ihnen mal zeigen, wie die kleine Spende ist. Holt den Scheck raus, so einen selbstgemachten Scheck, 15.000 Euro. Und ich habe dann da drauf geschaut, habe ich die Nullen gezählt. Und dann habe ich gedacht, ich falle um. Das darf doch nicht wahr sein. 15.000 Euro. Und dann wollte ich wirklich, dass sie wieder weggehen, weil ich wollte den Scheck nehmen, zu meinem Mitarbeiter gehen und ihm das zeigen, wie Gott eingegriffen hat. Also das ist einfach phänomenal. Und am letzten Tag, und das ist etwas, was ich nie begreife, ich habe so oft gebetet, habe gesagt, Gott, ich verspreche dir, wenn du uns am ersten alles Geld gibst, wir werden dich den ganzen Monat nur preisen und loben. Ich verspreche es. Er macht es nach seinen Dingen, wie er das will. Und der Ortberg hat mal gesagt, wir haben kein Problem, Gott alles zuzutrauen, dass Gott alle Dinge macht. Aber ein Problem haben wir, das ist sein Timing. Sein Timing ist anders. Sein Timing ist merkwürdig. Merkwürdig. Jesus wartet, bis Lazarus stirbt. Und dann geht er. Und dann muss er sich das anhören. Wärst du vorher gekommen, wäre er noch am Leben. Aber er erweckt ihn von den Toten. Und was will Gott uns damit zeigen? Er will uns damit zeigen, dass selbst wo uns, bei uns alles zu Ende ist, mit dem Tod, ist bei ihm noch nicht zu Ende. Er hat immer noch die Macht. Selbst wenn wir denken, zu spät, er riecht schon, er ist schon 3 Tage tot. Gott kann trotzdem diese Dinge machen. Okay, ich weiß, ich bin schon so fertig. Okay, Entschuldigung. Okay, ich will das ganz schnell, darf ich das noch ganz schnell fertig machen? Dann sagt er weiter, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr vom Volk Gottes. Also, diese Zuflucht, das ist so mir aufgefallen, diese meisten Menschen bei uns, die Suchtprobleme haben, die haben ein Problem mit ihrem Zufluchtsort. Sie haben keinen Zufluchtsort. Sie wissen nicht, wo sie kompensieren können. Sie wissen nicht, wo sie ihr Leid loswerden. Das fehlt ihnen. Und Gott möchte unser Zufluchtsort sein. Er möchte, dass wir vor ihm unser Herz ausschütten. So heißt es dann auch weiter. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wisst ihr, was das bedeutet, dass ihr Gott euer Herz ausschütten könnt? Was für ein Vorrecht. Wir haben ein Mädchen, die ist 23 Jahre alt. Sie ist schwerst Alkoholikerin. Die schafft etwas, was keiner von uns, ich gehe mal davon aus, keiner von uns schafft, dass sie 2 Flaschen Wein vor 12 Uhr trinkt. Ich glaube, das schafft keiner von uns. Und vielleicht schaffst du es, aber dann bist du echt fertig. Dann kannst du nach, habt ihr einen Kapfenberg im Krankenhaus? Dann kannst du dahin wahrscheinlich. Und ich habe die in den ganzen Jahren nie nüchtern gesehen. Einmal kam sie aus dem Krankenhaus direkt zu uns und sie war nüchtern. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und dann habe ich gesagt, warum trinkst du so viel? Was ist mit dir? Und dann standen wir am Bahnsteig und dann hat dieses Mädel mir ihre Geschichte erzählt. Und ich sage euch, ich war froh, dass hinter mir eine Bank war. Ich musste mich erstmal setzen. Und da war der Missbrauch, der ständige Missbrauch durch ihren Vater. Das ist ganz schlimm, aber das alles, was dann drumherum war, das war unglaublich. Und ich habe dann da gesessen, ich habe mir das angehört und ich habe dann gebetet innerlich und habe gesagt, Gott, warum müssen manche Menschen so viel Leid ertragen? Warum? Was kann man da tun? Und wisst ihr, was ich den Eindruck habe, was Gott mir gesagt hat? Und da schoss es mir durch den Kopf und er sagt, dafür, für diese Menschen, habe ich die Gemeinde ins Leben gerufen. Und da saß ich da und habe gedacht, Gott, bist du dir da sicher, was du mir da jetzt sagst? Bist du dir da wirklich sicher? Und ja, wisst ihr, die Gemeinde ist ein Ort, wo man zubereitet wird und all diese Dinge, Jüngerschaft und so weiter und so weiter. Aber ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und ja, viele von euch denken vielleicht, mein Leben war langweilig, keine Ahnung, von den Jüngeren vielleicht. Ich habe so viele Jugendeinsätze gemacht mit Kindern aus christlichen Elternhäusern. Da haben alle gesagt, mein Leben ist so langweilig, ich habe keine Bank überfallen, ich habe immer nur, war ich in der Gemeinde und ich habe keine Drogen genommen. Ich sage, hör auf zu reden! Sei dankbar. Das ist das größte Geschenk, was du haben kannst. Weil jeder Missbrauch, der an dir passiert, greift deine Seele an, elementar. Jede Sucht. Sicher, ich kenne viele, viele Menschen, die sind durch den Glauben geheilt worden. Ich kenne jemanden, der war 20 Jahre lang Fixer und der ist von einem Tag auf den anderen geheilt worden. Das ist eine Ausnahme. Aber es gibt so viele. Aber ich sage euch, jeder von denen trägt sein Päckchen. Und die Missionsgeschichte gibt mir recht, weil wir denken, jemand, der Alkoholiker war oder auf der Nadel war, der kann vielleicht das verstehen. Aber die Missionsgeschichte gibt mir recht. 90% aller Missionare in den letzten 200 Jahren, die irgendwo hingegangen waren, waren Kinder aus gläubigen Elternhäusern. Und es ist doch logisch, wenn du von diesen ganzen Sachen bewahrt bist. Und dann kannst du das tun, wo Gott dich berufen hat. Das Geschenk, was er dir gegeben hat, weiterzugeben. Vor allen Dingen Liebe, Annahme, Vergebung, Geborgenheit. Aber bitte nicht Strafe und Gesetz. Das hat Jesus am Kreuz beendet. Genau. die Zuflucht, das wollte ich euch noch sagen. Und als letztes, eines hat Gott geredet, zwei Dinge, die ich gehört habe, und das finde ich auch so schön. Die Macht, bei Gott ist die Macht. Und das Macht, ist klar, Gott ist mächtig. Allah behauptet von sich auch, oder der Koran behauptet auch, dass Allah mächtig ist. Aber das ist ein Unterschied, weil dann sagt er, und dein, o Herr, ist die Gnade. Also dieser mächtige Gott, er bringt diese Gnade ins Spiel, weil er uns liebt. Dieser mächtige Gott reduziert sich in seiner Allmacht manchmal auf Dinge, wo wir ihn festnageln können. Zum Beispiel seine Verheißung. Er legt sich fest mit seinen Verheißungen. Er fordert sein Volk so oft auf, prüft mich doch endlich, ob ich mein Wort halte. Prüft doch, ob ich den Himmel öffne und den Segen herabschütte. Prüft doch, macht es doch mal. Oder im 4. Buch Mose, im 20. Kapitel, glaube ich, wo er sagt, ich bin kein Mensch. Ich kann nicht lügen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das, was Gott uns in seinem Wort sagt, ist wahr. Wir können darauf bauen. Gott kann nicht lügen. Und daran können wir ihn festmachen in unserem Leben. Und das ist so eine Hoffnung. Es ist so eine Hoffnung, die uns da gegeben wird. Das ist so eine Hoffnung, dass wir so durchs Leben gehen können. Und wenn ich diese ganze Hoffnung zusammenfasse in allen Dingen, die ich sehe, dann begreife ich einfach nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, dass es auch nur einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der sagt, nö, ich will mein Leben lieber selber leben. Hallo? Was ist da schiefgelaufen? Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Das Evangelium ist voller Hoffnung, voller Rettung. Sota bedeutet nicht nur, dass ich in den Himmel komme, sondern Sota bedeutet, das Heil bedeutet, dass Gott in mein Leben eingreifen will, dass Gott einfach mein Leben lenken will, dass mein Gott mein Leben heilen möchte, dass Gott all diese Dinge, die in meinem Leben schiefgelaufen sind, dass er diese Dinge gerade biegt, all diese Sachen. Ein Riesengeschenk. Und wenn ihr heute nach Hause geht, dann bitte, dann behaltet euch das. Ich bin von Gott reich beschenkt durch das Evangelium. Ich brauche mich nirgendwo zu ducken und zu kuschen oder mich zu schämen für irgendwas. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes. So, jetzt höre ich auf. Entschuldigung. Gott segne euch. Ein bisschen abrupt, aber...